internationale Schuldenkrise zieht weiter ihre Kreise. Wird 2012 zum Schicksalsjahr für die deutsche Wirtschaft? Experten rechnen höchstens mit einem Mini-Wachstum. Wie können Export und Binnenwirtschaft angekurbelt werden? Müssen die Löhne steigen oder bleiben wir weiterhin auf Sparkurs? Wirtschaft 2012. Schlittern wir an der Krise vorbei?
Das Bild eines Hurrikans drängt sich auf. Während es im Auge des Orkans in Deutschland ruhig und wohlgefällig zugeht, gerät drumherum alles außer Rand und Band. Aber niemand kann in Sicherheit und Wohlstand leben, wenn es den anderen dreckig geht. Können von der robusten deutschen Wirtschaft unsere Nachbarn profitieren? Bleiben wir überhaupt auf Wachstumskurs? Und wo lauern Gefahren, liebe Zuschauer? Dies und mehr heute in der Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Gäste sind Professor Tanja Börzel von der FU der Freien Universität Berlin, Politikwissenschaftlerin, Inhaberin des Lehrstuhls für europäische Integration. Bei uns ist Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bremen. Mein Kollege Daniel Goffert, der Leiter des Hauptstadtbüros des Handelsplatz. Und Gerhard Hanke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Großhandel, ein Außenhandel, Dienstleistungen, so der neue Begriff. Herr Handke, die Bundesregierung ist ja ziemlich optimistisch. Der Bundeswirtschaftsminister hat gestern den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Heute ist er im Parlament debattiert worden. Man ist optimistisch, dass sich Konjunktur, dass sich Wachstum positiv entwickeln, wenn auch gebremst, verglichen jetzt mit dem vergangenen Jahr. Teilen Sie diesen Optimismus?
Eigentlich ja. Also in der Realwirtschaft sieht es ja nach wie vor gut aus. Wir arbeiten auf hohem Niveau. Wir haben eine Verflachung des Wachstums. Die wird prognostiziert von der Bundesregierung. Die wird auch von uns prognostiziert. Wir werden wohl unter 1% bleiben. Aber man soll jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden. Wir haben zwei so fantastische Jahre hinter uns. Wenn wir jetzt mal mit einem Jahr vorangehen, in dem wir irgendwo zwischen 0 und 1% liegen werden, dann ist das aus unserer Sicht immer noch eine Fortsetzung auf gutem, hohem Niveau. Der einzige Unsicherheitsfaktor ist natürlich diese Finanzkrise, aber die langfristigen fundamentalen Daten für die Weltwirtschaft sind nicht schlecht.
Unsicherheit als Unsicherheitsfaktor in der Wirtschaft wollen wir heute auch nochmal gesondert reden. Herr Professor Hickel, der Export soll etwas schwächer werden, die Binnenkonjunktur stärker wegen möglicherweise größerer Lohnsteigerungen. Da kommt die Ökonomie, die ja bisher etwas schief lag, zwischen diesen beiden Indikatoren wieder ins Gleichgewicht?
Ja, ich finde die Debatte ein bisschen gespenstisch eigentlich, dass alle sagen, wir haben einen Absturz, also vornehmer formuliert, wir haben einen Abschwung, aber der hört genau bei 0,7% Wachstum auf. Das ist eigentlich lächerlich, wenn man sich Prognosen anschaut und die Unsicherheit, auf die Sie schon hinaus sind, die Unsicherheit von Prognosen anschaut, dann kann das am Ende auch ein Minuswachstum werden. Ein Minus, das weiß keiner genau. Und ich würde es konditional formulieren. Ich würde sagen, in der Tat kommt eine Belastung von der Exportwirtschaft, die Exportzuwächse gehen zurück. Interessanterweise sagt Rösler in seinem heutigen Bericht selber, ist hochinteressant, sie haben ja letztes Jahr die Wachstumsprognose für 2011 unterschätzt und das haben sie deshalb unterschätzt, weil die Exporte gut gelaufen sind. Ich würde es jetzt konditional formulieren, wenn es wirklich gelingt, und dazu muss man was tun, das fällt nicht wie Manna vom Himmel, die Binnenwirtschaft zu stärken, ihr sozusagen mehr Kraft zu geben, dann können wir auch mit dem guten Pfund, und da stimme ich Ihnen völlig zu, die Exportwirtschaft steht international konkurrenzfähig hervorragend da. Sie ist abhängig von der Weltnachfrage, von den unterschiedlichen Nachfrageregionen. Und wenn es da abschwächt, schlägt es bei uns durch. Deshalb muss die Binnenwirtschaft mitgeführt werden, stabilisiert werden. Das fällt nicht wie Manna vom Himmel. Dazu brauchen wir Politik.
Herr Goffert, Weihnachten hat seine friedvolle Bestimmung offensichtlich vollends entfaltet. Die Stimmung ist aktuell ziemlich gut. Manchmal hat man das Gefühl, die Euro-Schuldenkrise scheint vergessen zu sein.
Ja, aber das ist wirklich nur vielleicht die Fokussierung der Medien auf andere Themen. Sagt nur so ein Stichwort Wolf. Und ansonsten gibt es dann auch während der Weihnachtspause keinen europäischen Gipfel, keine Krisengipfel, keine Krisengespräche. Und das ist natürlich dann auch so eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, wo kein Krisengipfel, da keine Krise. wenn wir in die Dinge hineinschauen, die da noch zu besprechen sind, kann einem doch schon ein bisschen Angst und Bange werden. Also wir haben nach wie vor das ungelöste Problem, dass eben rund um uns herum die Länder Italien, Spanien, Portugal, alle unsere Problemnachbarn sozusagen in der Krise stecken, auch die Rezession vor der Tür haben und oder mittendrin stecken und wir am Ende auch noch nicht wissen, wie das mit der ganzen Euro-Geschichte weitergeht. Es gibt hohe Refinanzierungsbedarf in all diesen Ländern. Die Spreads gehen jetzt wieder etwas nach oben, aber im Prinzip ist die Situation nach wie vor sehr ernst. Es gibt kein Wachstum und Riesenschulden und die Unsicherheit ist da und sie ist nicht bei weitem nicht weg.
Frau Börzel, von Deutschland lernen heißt Siegen lernen. So hätten das hierzulande manche gerne. Kann Deutschland denn überhaupt ein Vorbild sein für die anderen Europäer?
Naja, es ist schon auffällig, dass Deutschland eines der ganz wenigen Länder in Europa ist, das immer noch Wachstum zu verzeichnen hat, wenn es auch bescheiden ist, aber immerhin. Ne? Wir haben immerhin noch etwas Wachstum und insgesamt steht Deutschland, glaube ich, sehr gut da. Und da kann man sich natürlich schon fragen, was hat Deutschland richtig gemacht und was vor allem, was haben die anderen Staaten falsch gemacht?
Überall wird gespart, wie die Weltmeister. Der Haushalt oder die Euro-Länder sollen vor allen Dingen ihren Haushalt in Ordnung bringen, konsolidieren, wie man das nennt. Gleichzeitig soll aber die Konjunkturlokomotive angeheizt und werden und Wachstum erzeugt werden. Wie geht das eigentlich zusammen? Sparen und wachsen.
Naja, hat sich ja ein bisschen auch gezeigt im letzten Jahr. Das Wachstum, das wir haben, haben wir natürlich primär mal aus der Außenwirtschaft generiert, aber wir haben ja auch ein Anziehen der Binnenkonjunktur und dafür dürfte mal der wesentliche Grund ja auch sein, dass die Bruttolohnsumme in diesem Jahr um fast 5% gestiegen ist, ungefähr 3% Lohnerhöhung und dann kommen da nochmal fast 2% dazu, dadurch, dass man einfach mehr Leute in Lohn und Brot hat. Und das erzeugt natürlich Nachfrage, sodass auch die Binnenkonjunktur in diesem Jahr nicht schlecht war. Und wenn ich mal meine eigene Branche gucke, was zum Beispiel am Bau dann auch ist, die Baustoffgroßhändler, was so Haustechnik, alles, was diese Bereiche angeht, die sind kräftig angezogen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die Leute jetzt versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen und in Immobilien zu investieren. Aber insgesamt kann man schon sagen, wir haben, obwohl die Haushalte zurückgefahren werden, haben wir doch gutes Geld verdient. Und natürlich soll man sich nicht kaputt sparen, man soll eine Konjunktur nicht abwürgen. Aber ich glaube, dass es schon einen guten Mittelweg gibt zwischen Reduzierung der Neuverschuldung und dennoch einer ungebrochenen Konjunktur.
Sparen und gleichzeitig Wachstum fördern, ist das nur scheinbar eine Quadratur des Kreises?
Nee, das geht schon, glaube ich. Wir haben ja in Deutschland so ein Mentalitätsproblem. Der Deutsche ist ein Angstsparer, also die höchsten Sparguthaben gibt es in Deutschland. Und der Punkt ist schon, dass die Leute, glaube ich, jetzt gesehen haben, nach einer gewissen Zeit, wo sich das entspannt und wo auch die wirtschaftliche Situation besser wird, wo die Arbeitslosigkeit sinkt. Wir haben die Höchstzahl aller Beschäftigten, davon immer mehr auch sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also es wird auch mehr konsumiert, das hat man auch gesehen im Weihnachtsgeschäft. Also die Binnenkonjunktur zieht schon an. Das Zweite ist, dass wir, glaube ich, einzelne Dinge haben in Deutschland als Industrieland. Ich nenne nur mal das ganze Thema Energiewende. Also es gibt Zahlen, die sagen, zwischen 200 und 300 Milliarden Euro müssen wir in diese Energiewende investieren in den nächsten 10 Jahren. So, das heißt neue Netze, das heißt neue Smart Grids ist so ein Stichwort für die Industrie. Das heißt diese ganze Gebäudedämmung, das sind wieder Sachen im privaten Baubereich in der Regel. Also es gibt schon einiges zu tun, wenn man das vernünftig anfasst, also mit einem Teil staatlicher Förderung und den Teil Marktkräfte anreizt, die dann in diese Dinge investieren, in neue Energieversorgungsstrukturen und in neue Wind- und Kraftanlagen, dann bringt das auch schon etwas für die Volkswirtschaft. Also ich glaube schon, dass man auf der einen Seite, wenn man die richtigen investiven Entscheidungen trifft und auf der anderen Seite bei eben Sozialausgaben, bei anderen Dingen spart, dann hat das schon einen Effekt auch.
Das ist ein Stichwort, sparen bei Sozialausgaben. Auf unserer Facebook-Seite haben jetzt auch schon Zuschauer befürchtet, dass wenn gespart wird, geht das wieder auf Kosten der von Sozialleistungen, Hartz IV, Niedriglöhner, Studiengebühren, Gesundheitsreform, Rentenzuschüsse. Das ist ja im Prinzip dann auch irgendwo wachstumsdämpfend.
Naja, man muss mal sagen, also ich finde diese Verhimmelung jetzt des privaten Konsums, der inländischen Nachfrage nach privaten Konsumgütern, kann ich überhaupt nicht teilen. Wir haben seit 2003, das hat auch der Rat der Fünf Weisen gesagt, eine relative Entkopplung. Das war die Entwicklung des privaten Konsums hat sich entkoppelt vom Wirtschaftswachstum. Und dadurch, dass die Exporte jetzt zurückgegangen sind, fallen jetzt plötzlich auch die Binnennachfrage etwas stärker aus. Ich bin aus zwei Gründen sehr skeptisch. Das ist jetzt nicht mein Job, immer skeptisch zu sein, sondern ich sehe zwei Risiken, die muss man sehen. Das erste ist, das haben Sie jetzt dankenswerterweise schon angesprochen, natürlich ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen zurück. Natürlich haben wir die höchste erwerbstätigen Zahl mit über 41 Millionen. Aber man muss in die Struktur reinschauen. Dahinter verbirgt sich eine tiefe Spaltung des Arbeitsmarktes. Wir kennen ja die Daten. Was neu eingestellt wird, sind keine Vollzeitbeschäftigten mehr, sind entweder Leiharbeit.
Aber die Zahl soll ja sogar jetzt zunehmen.
Ja, die Zahl.
Alle Sozialversicherungspflichtigen beschäftigen.
Ja, die Bemerkung habe ich nur gewartet. Und in der Zwischenzeit haben wir ja prekär Beschäftigte wie Sozialversicherung.
Ja,
die haben wir auch. Aber Sozialversicherung. Ja, lassen Sie das Argument, halten Sie es einfach mal durch oder aus. Halten Sie einfach mal aus, das Argument, dass wir eine Spaltung haben. Die Bundesbank hat mal vorgerechnet, hätten wir alle die Niedriglöhner in Vollzeitarbeit, dann hätten wir sozusagen einen Impuls beim verfügbaren Einkommen von 5% mehr an Lohnsumme. Ich will nur darauf hinweisen, dass dieser gespaltene Arbeitsmarkt und teilweise viele Menschen, die uns zuschauen, die werden jetzt sagen, sie verstehen unsere Debatte nicht. Sie haben zwar einen Job, sie haben einen unsicheren Job, sie haben einen zeitlich befristeten Job, werden relativ schlecht bezahlt und deshalb sei in diesem Jahr 2012 auch im Sinne sozusagen einer Vorbeugung gegen Risiken gibt es zwei Notwendigkeiten. Die Berliner Politik hat es begriffen. Wir brauchen einfach in den schlimmsten Bereichen brauchen wir Mindestlöhne, damit nach unten ein Deckel gemacht wird, weil da Tarifvertragssysteme nicht mehr funktionieren. Und zweitens brauchen wir eine deutlich klare Lohnrunde. Und die zweite Bedingung, die wir wirklich auch diskutieren müssen, ich wundere, dass Sie da nicht drauf eingehen, ist natürlich haben wir, Sie haben es auch angedeutet eigentlich schon, natürlich haben wir ein ganz großes Risiko, was die Banken betrifft, die Bankensituation.
Also ich wollte darauf
machen
eingehen,
wir später nochmal, genau, weil das ganz wichtig ist, das Größte, und wenn wir eine Kreditklemme kriegen, dann sind gerade die mittleren und kleineren Unternehmen davon betroffen.
Ganz
also
es
gibt
ja,
Risiken,
um wir wollen ja, weil die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung ja eng mit der Euro-Schuldenkrise und mit der EU zusammenhängt, auch immer den Blick über den Zaun nach Europa machen. Nicht nur, weil jetzt auch bei Facebook da einer vorgeschlagen hat, wir müssen investieren à la Marshall. Das war ja schon immer, also Marshallplan, eben jetzt nicht nur die anderen, uns und andere zum Sparen zu zwingen, sondern gleichzeitig auch zu investieren. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, außer zu sagen, also hier muss durch Binnenkonjunktur und Konsum eben die Wirtschaft dann möglichst hochgehalten werden?
Das ist ja häufig auch ein Kritikpunkt in der Bundesregierung mit ihrem starken Fokus auf dieses Sparen. Und man kann sich natürlich auch kaputt sparen. Man muss mal aber dazu sagen, dass Probleme in Griechenland und auch zum Teil in Italien, Frankreich und Spanien nicht nur darin liegen, dass zu viel Geld ausgegeben wird, sondern dass es tatsächlich auch strukturelle Probleme gibt. Und die muss man erstmal angehen oder zumindest gleichzeitig angehen, bevor man neues Geld vor allem nach Griechenland pumpt. Ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt massiv in Griechenland zu investieren, mal abgesehen davon, dass zu niemand bereit ist. Genau, das macht keiner. Kann man auch niemandem verdenken. Das heißt, diese Länder müssen jetzt in Strukturreformen einsteigen. In Spanien und Italien und in Frankreich funktioniert das ganz gut. Deswegen haben ja auch Spanien und Frankreich heute auf dem Geldmarkt Gelder bekommen, um sich zu refinanzieren. Das ist ja sehr positiv gelaufen. Da sieht man schon erste Erfolge. Aber bei Griechenland sehe ich das noch nicht.
Danke, Sie vertreten ja hier die Realwirtschaft. Die Realwirtschaft braucht Geld, um zu investieren, damit Wachstum entsteht, Arbeitsplätze, all das, was wir brauchen, damit es zu einem friedvollen Zusammenleben kommt. Aber mit dem Geld, mit der Liquidität, mit dem Kapital ist das so eine Sache. Das ist ziemlich knapp im Moment. Jetzt gibt es ja Vorschläge, zu sagen, was wir brauchen, ist eben Geld für die Wirtschaft, nicht nur in Deutschland. Da sollte doch die Europäische Zentralbank die Gelddruckmaschine anwerfen, um einfach mehr Liquidität zu ermöglichen, also Bargeldumlauf, damit also investiert und konsumiert werden kann. Ist das in Deutschland zwar ziemlich unbeliebt, aber ist das eine Lösung des Ganzen?
Das kann eine Lösung sein, aber es wäre sicherlich nicht unsere bevorzugte Lösung. Also die Gelddruckmaschine anzuwerfen ist keine dauerhafte Lösung. Wir müssen ja schon irgendwie sehen, dass wir mit dem, was uns zur Verfügung steht, auch irgendwie hinkommen. Wir haben definitiv keine Kreditkrise zurzeit. Die Unternehmen bekommen das Geld, das sie brauchen. Und die Frage wird natürlich sein, wird das über das Jahr so bleiben? Das kann keiner vorhersehen. Niemand weiß, wie diese Finanzkrise weiterläuft. Deshalb gibt es ja die Unsicherheit. Und so eine Unsicherheit ist auch immer Gift für die Weltkonjunktur. Das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Nur man muss mal klar feststellen, die langfristigen Trends sind optimal für die deutsche Wirtschaft. Wir sind super gut im Geschäft international. Wir haben genau die Produkte, die die Welt in den nächsten 20 Jahren braucht, um andere Teile der Welt auf unser Niveau anzuheben. Deshalb werden die Leute diese Investitionsgüter immer weiter kaufen. Da sind wir gut im Rennen. Und deshalb mache ich mir auch erstmal grundsätzlich um die Realwirtschaft.
Wobei die Halbwertszeit von konkurrenzfähigen Produkten ist so eine Sache in einer sich
beschleunigenden Welt. Genau der Punkt.
Deshalb aber es gibt wir Bildung ja
nach keinen Stellen, damit wir unseren Vorsprung, den wir haben, wir liegen in bestimmten Bereichen 3-4 Jahre vor den anderen. Den Vorsprung müssen wir halten.
Herr Sonst Gott, ist der Spaß vorbei. Es gibt keinen Tag, in dem mich im Handelsblatt irgendein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler fordert, in Europa sollte doch gefälligst ein expansives Konjunkturprogramm aufgelegt werden, so nach dem Vorbild der USA. Also sparen ist das Falsche, Geld in die Kanäle leiten und dann wird alles gut.
Ja, das ist eine typische amerikanische Vorstellung, die haben das öfter so gemacht. Im Zweifel gehen die auch mit der Inflation in die Lösung des Problems hinein. Die Kehrseite ist, dass es erstens eine riesige Verschuldung ist, dass das Verständnis der amerikanischen Notenbank als belebendes Element für die Wirtschaft auch ein ganz anderes ist, als wir das eben haben mit unserer Notenbank. Amerika ist nicht wie wir eine Währungsgemeinschaft. Und ich bin eben, was diese ganze Frage anbelangt, sollen wir Geld drucken mit dieser Lender of the Last Resort, also der allumfassenden Garantie, bin ich sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite ist de facto so, dass die Europäische Zentralbank für dreistellige Milliardensummen Staatsanleihen kauft. De facto ist es so, dass der IWF jetzt überlegt, hunderte Milliarden weiter anzuschießen, dafür sogar bei den Schwellenländern die Hand aufhält. Also es ist ja nicht so, als wenn wir nicht versuchen würden, durch Garantien und durch weitere Gelder das Problem zu lösen. Also das Problem zu lösen heißt, Leute zu ermutigen, in diese Anleihen zu investieren, in griechische, in italienische, in spanische, ich sag mal, in prekäre Staatsanleihen zu investieren. Und dafür sollen ja diese Garantien beschafft werden. Und das geschieht in immer größerem Umfang von allen Seiten, sodass wir zwar jetzt nicht dieser großen Garantieerklärung uns gegenüber sehen, aber de facto sind wir ihr schon sehr nahe gekommen. Das muss man einfach sehen.
Mich wundert, ganz kurz noch, es wundert, was Sie gesagt haben, es sei genügend Geld da. Jammert nicht vor allen Dingen das produzierende Gewerbe, die Realwirtschaft, wie man sagt, über zu wenig Geld von den Banken, dass die ihrem Auftrag als Kapitalgeber der Realwirtschaft gar nicht nachkämen?
Also ist definitiv, wir haben gerade erst noch mal eine Unternehmensbefragung gemacht, ist definitiv zurzeit nicht der Fall. Die Leute sagen, wir bekommen ausreichend Geld von den Banken und wir bekommen sie auch zu anständigen Konditionen.
Die aber jetzt die 500 Milliarden bunkern bei der Europäischen Zentralbank und sich nicht
untereinander verleihen. Die Banken sich untereinander nicht trauen, aber einem ordentlichen mittelständischen Unternehmen geben die nach wie vor Geld. Ja, die Frage ist, wie wird sich Basel III auswirken? Die werden sich jetzt
wie wird sich das auswirken?
Natürlich machen wir uns Sorgen, dass es vielleicht doch noch zu dieser Kreditkrise kommen könnte. Und das kann ich auch nicht ausschließen. Ich kann nur festhalten, zurzeit definitiv kein Problem.
Also das können wir uns noch mal erklären. Also zwei Dinge. Erstmal, wir haben eine gute Erfahrung. Die Bundesrepublik steht ja deshalb so gut da, wie Sie zu Recht gesagt haben, weil wir 2009 in der größten Absturzkrise fast alles richtig gemacht haben. Wir haben zwei Konjunkturprogramme, davon hat die Bauwirtschaft profitiert, die waren richtig. Wir haben ein paar Maßnahmen gemacht, beispielsweise Tarifvertragsparteien, haben sie auf Kurzarbeitergeldregelung, Sozialgemeinschaft geäußert und da haben wir Erfolg mit gehabt. Das Zweite ist nochmal, ich finde so einen Satz, die Europäische Zentralbank druckt Geld. Den fände ich nachlässig naiv. Was heißt das eigentlich? Wie drucken die? Man muss den Mechanismus beschreiben. Und da kommt man schon
an die Geldmenge.
Ich über die Geldmenge M3 will jetzt gar nicht reden. So, über den Mechanismus. Was macht die? Die haben angeboten Liquidität von 500 Milliarden. Das heißt, die Banken können sich refinanzieren bzw. Liquidität besorgen mit zum Teil, wie Sie zu Recht gesagt haben, mit Wertpapieren, die nicht viel wert sind. So. Ja. Aber warum machen die das? So läuft der Mechanismus. Die machen das in der Hoffnung, dass die Banken damit einerseits Staatsanleihen aufkaufen, das sie nicht tun, und auf andererseits, das ist jetzt Ihr Argument, das ist ganz wichtig, die große Sorge ist, dass die Banken dann auch genügend Liquidität haben, um Kredite zur Verfügung zu stellen. Das ist eine gute Absicht. Und eins kommt hinzu, wir haben, ich nehme die Notenbank absolut, ich nehme Trichet und jetzt den neuen, nämlich Draghi, nämlich absolut in Schutz. Die müssen nämlich in die Bresche dafür springen, dass wir eine hohe Instabilität bei den Banken haben, der Interbankenmarkt funktioniert zurzeit nicht, der läuft völlig daneben. Daher kommt es ja, dass in der Zwischenzeit Staatsanleihen sogar keine Zinsen mehr bezahlt werden, so was man da zurückkriegt. Und das muss überstanden werden. Und deshalb ist es eine Übergangsphase, in der man nicht sagen kann, die Notenbank macht im Grunde genommen eine unseriöse Geldpolitik. Der wichtige Satz lautet, Sie haben es angedeutet, perspektivisch. Ich halte die Banken insgesamt in einer großen Schwierigkeit, vor allem die Großbanken. Und es könnte sehr schnell sein, ich sage es bewusst, weil Sie das zu Recht betont haben, es könnte sein, dass wir sehr schnell Kreditfinanzierungsprobleme bekommen. Und vor allem über den Mechanismus, weil es eigentlich,
Sie sehen, und dann schließe ich die Frage an, ist es so, dass wir deswegen, weil das so ist, eine stärkere Regulierung des Bankensystems brauchen? Es werden ja auch Forderungen, selbst aus wirtschaftsliberaler Ecke waren da heute zu hören, die Banken zumindest teil oder ganz zu verstaatlichen, also einen Teil quasi zu zwingen, Staatsgelder anzunehmen und damit also Entscheidungen auf das Geschäftsgebaren der Banken zu haben. Ist das eine Lösung?
Ob es immer die Verstaatlichung sein muss, weiß ich nicht. Aber eine stärkere Regulierung muss auf jeden Fall sein. Der ganze Gründungsimpuls, den wir hatten mit der G20 nach der Finanzkrise, als wir gesagt haben, gut, wir müssen die 20 stärksten Nationen der Welt zusammenbringen, um uns auf solche Regeln zu verständigen. Dieser ganze Gründungsimpuls ist völlig verpufft. Und wir merken heute an der Diskussion über diese Finanzmarkttransaktionssteuer, die ja nichts anderes ist als eine nachträgliche Beteiligung der Banken an der von ihnen angerichteten Schäden, dass das auch nicht funktioniert, weil eben London, weil New York als beiden größten Börsenplätze der Welt sich darauf nicht einlassen. Und das ist für mich nur ein Zeichen dafür, dass die ganze Frage Regulierung, Beteiligung einfach nicht weitergeht. Und solange wir Risiken haben, ich meine ein paar Zahlen, da sind 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die produzieren ungefähr in realen Werten 700 Billionen an Wirtschaftsleistung. So. Wenn Sie aber allein zum Beispiel die spekulativen Wertgeschäfte sehen, die sind über 1.000 Billionen. So, das heißt, wir haben doch viel mehr in spekulativen Geschäften an der Börse zirkulieren, in Versprechen, in Schuldverschreibungen, in all diesen Dingen, als wir tatsächlich produzieren. So, und das heißt, die Blase wächst einfach weiter, ohne dass irgendetwas passiert ist. Es gibt einen größeren Bankensektor die Schattenbanken sind nicht reguliert in Amerika und sind mittlerweile größer als die normalen Geschäftsbanken vom Umsatz her.
Eine Angleichung von Sozial- und Wirtschaftsstandards, auch von Bankstandards innerhalb Europas, ist denn das ein aussichtsreiches Unterfangen? Auch das ist in dem Zusammenhang ja auch immer wieder diskutiert worden.
Ob das ökonomisch wünschenswert ist, ist eine Frage. Und ich glaube, da besteht Einigkeit. Aber politisch wird darüber überhaupt nicht diskutiert momentan. Also wenn Sie sich angucken, auch der neue Fiskalpakt, der fokussiert auf Haushaltsdisziplin. Von Bankenregulierung ist da keine Rede. Und wir haben auch mal über die Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene gesprochen. Aber auch da zeichnet sich überhaupt kein Konsens aus. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass wir hier selbst schon allein schon auf europäischer, geschweige denn auf globaler Ebene, eine Regulierung erreichen.
Ich stimme Ihnen dazu. Das ist wichtig, was Sie sagen. Nur, man muss fairerweise sagen, dass die EU-Kommission einen sehr komfortablen Vorschlag hat zu einer Finanztransaktionssteuer, genau mit 0,01%, bei Derivaten mit 0,1% besteuert. Und insoweit ist der Gap, die Lücke, die Sie beschreiben, völlig richtig. Die Kommission, das hat es ja fast noch nie gegeben, dass die Kommission der politischen Bewegung voraus ist, übrigens auch gedrängt durch Europaparlament. Das Europaparlament spielt da eine sehr positive Rolle. Und ich freue mich ja jetzt, dass wir auch einen sehr sympathischen neuen Europapräsidenten haben, mit Schulz. Die spielen eine gute Rolle. Und jetzt merken wir plötzlich, was Sie sagen zu Recht, dass die einzelnen Nationalstaaten, die Länder da hinterher hinken. Das wird eine Riesenauseinandersetzung. Ich glaube, es kommt dann darauf hinaus, dass die Finanztransaktionssteuer nur für die Euro-Länder eingeführt wird, um das Problem Großbritannien zu umschiffen.
Bei der Bewältigung der Krise, die wir gerade haben, die ja auch immer wieder Unsicherheiten aufkommen lässt, wie entwickelt sich die Wirtschaft in Deutschland, in Europa, kommt der Politik ja inzwischen eine überragende Rolle zu, von EU-Gipfel zu G20-Gipfel und zurück. Wird sie dieser Rolle gerecht?
Also, ich sage jetzt mal, das ist so wirklich, ich sage mal ganz ehrlich, ich möchte nicht der sein, der da vorne alles entscheiden muss und 20 Jahre später in den Geschichtsbüchern steht mit und da hat er den Fehler gemacht. Ja. Also das ist schon sehr schwer und wenn Sie, auch wenn Sie die Wirtschaftswissenschaftler fragen, da ist kaum einer, der sich traut, nach vorne zu stellen und sagt, ich habe die Lösung für alles. Ja? Ich glaube, die gibt es auch nicht. Wir werden uns noch sehr lange mit dieser Krise herumschlagen müssen. Die Politiker werden sicherlich der Sache insgesamt nicht ausreichend gerecht. Sie müssten mehr Einigkeit erzeugen. Selbstverständlich müssten wir eine bessere Abstimmung untereinander haben. Aber das ist eben halt so, wenn man mit 17 Demokratien versucht, eine gemeinsame Linie zu machen. Einer hat immer die Wahl, das sehen wir jetzt in Frankreich, wir sind nächstes Jahr dran. Also man muss ja auch immer auf die breite Bevölkerung Rücksicht nehmen und was da so diskutiert wird, hat nicht immer wirklich Sinn und Verstand. Also es ist schon sehr schwierig, das würde ich den Politikern zugestehen. Was ich aber auch vermisse, ist das, was Sie sagen, da hat es mal mit der G20 einen großen Aufschlag gegeben, man sagt, wir machen jetzt mal, wir lernen aus der Krise und regulieren das System besser. Da ist nichts von übrig geblieben. Das ist schon bedauerlich.
Aber das hat Gründe. Das sind einfach schlichtweg, die Beobachtung, die Sie formuliert haben, teile ich voll. Ich bin auch ganz enttäuscht. Aber das hat Gründe, weil die Macht sozusagen der Banker, die Macht der Finanzmärkte setzt sich durch. Und Sie haben auf eine ganz wichtige Tendenz hingewiesen, das jetzt im Vordergrund auch der ökonomischen Untersuchung des Internationalen Währungsfonds steht. Wir haben einige Mal angefangen, recht und schlecht, aber gar nicht so schlecht, ein paar Sachen zu regulieren im Bankenbereich. Beispielsweise die Frage von Hedgefonds. Aber was wir aber insgesamt beobachten, dass mit dem Regulierungsdruck, der noch gar nicht so groß ist, wie Sie zu Recht beschreiben, Abwanderung in die Schattenbanksysteme. Und deshalb ist wir haben zwei wichtige Aufgaben. Darüber haben Sie im Handelsblatt sehr, sehr ausführlich berichtet, kann ich nur zustimmen. Wir haben zwei Aufgaben. Das erste ist, die Schattenbanken müssen aus dem Schatten in das Licht der Transparenz. Und das zweite ist, der außerbörsliche Handel, der Over-the-Counter-Handel, der muss kontrolliert werden, das sagt auch Schäuble. Dann hätten wir ein ganz, ganz großes Stück, die Finanzmärkte stabiler zu haben. Und dann sage ich, die Realökonomie, die hat es wirklich nicht verdient, zurzeit mit solchen schlechten Finanzmärkten bedient zu werden.
Das, was Sie jetzt sagen, muss ja von der Politik durchgesetzt werden. Da gab es letztes Jahr, als die Not groß war im Frühjahr, dann dieses Schlagwort von der europäischen Wirtschaftsregierung. Da hat mutmaßlich in allen 17 Euro-Ländern jeder was anderes drunter verstanden. Aber ist nicht die Not irgendwie schon so groß, dass da wirklich auch auf diesem Gebiet etwas geschehen muss? Ist mehr Integration nicht nur so der Königsweg, auch Angleichung von Strukturen, Vergleichbarkeit von Strukturen, sondern ist da inzwischen der politische Druck auch groß genug, so etwas umzusetzen?
Also ich glaube schon. Ich meine, die Wirtschaftsregierung war jahrelang ein verpöntes Wort, zumindest haben wir in der konservativen deutschen politischen Landschaft. Mittlerweile hat man gemerkt, die Krise erzwingt diesen Anpassungsdruck. Wir kommen ja auch durch die ganzen Zusammenarbeit auch in den einzelnen Wirtschaftsnationen nicht mehr umhin, eben alles doch ein Stück weit zu harmonisieren. So, und das beginnt natürlich bei der Fiskalpolitik als wichtigster Teil, auch als krisenverursachender Teil der Politik. Aber es geht doch weiter. Der letzte Gipfelbeschluss geht dahin, dass man sagt, wir wollen schauen, unterschiedliche Sozialstandards. Wir wollen uns schauen, die Wettbewerbsfähigkeit. Bis hin in die Frage, wie lange braucht man für eine Ausbildung? Wie lange ist die Lebensarbeitszeit in einzelnen Volkswirtschaften? Was muss man da angleichen? Also es geht ja schon über die normale fiskalische Angleichung hinaus. Das Problem ist aber, dass wir natürlich nicht in Europa auf so einer Insel leben, sondern dass wir das ganze Problem Schattenbanken, Regulierungsfragen, selbst wenn man in London und New York ganz vorsichtig an die Banken herantritt und sagt, komm, wir kommen jetzt mal ein bisschen mit der Regulierungsschraube und die ist noch nicht mal richtig angedreht, die tut noch gar nicht mal weh, da sind die Burschen schon in Singapur. Genau. Das heißt also sozusagen, die Aufsichtsarbitrage ist enorm. Ja. Und das ist so ein Problem auch des gesamten Finanzsektors, der halt so flexibel ist und das Geld halt wirklich in Sekunden schnell halt auch über den Globus schicken und auch anderswo anlegen kann, dass Standorte wie Singapur genau damit Werbung machen, dass sie sagen, wir beaufsichtigen praktisch gar nicht, kommen zu uns.
Also mit der europäischen Solidarität ist es dann auch nicht sehr weit her.
Also ich bin da ein bisschen skeptischer als Sie, Herr Goffert, was so eine Wirtschaftsregierung angeht. Jetzt gucken wir mal, was hat denn Europa in den letzten 2 Jahren seit der Krise erreicht? Wir haben eine stärkere Koordinierung, eigentlich eine stärkere Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts erreicht. Also sowohl das berühmte Sechserpakt, diese 6 Richtlinien und Verordnungen, die noch im Rahmen des Europarechts verabschiedet wurden, genauso wie der jetzt geplante Fiskalpakt, machen nichts anderes, als im Prinzip die Durchsetzungsmechanismen des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu verschärfen. Da ist nichts von Wirtschaftsregierung, keine stärkere Koordinierung der Wirtschaft und Sozialpolitik. Das sehe ich einfach nicht. Und ich glaube, man muss immer überlegen, was meint man eigentlich mit...
Das wird der zweite Schritt sein. Sie müssen doch wirklich mit dem beginnen, was Not tut. Ja, aber man kann doch nicht, wir wissen doch auch, 17, Herr Hanke hat es gesagt, 17 Regionen an einem Tisch. Nur in der Eurozone, wenn sie noch nicht mal bei den 27 in der EU. So, die müssen sie da erstmal zu einem Kompromiss kriegen. Also ich wollte auch nicht der eine sein, der da vorne steht. Das Problem ist, es ist ja nicht nur einer, es sind 17. Ja? Man muss anfangen. Der Kern des Problems war eben die schlechte Fiskalpolitik, die Überschuldung. Wenn man das Problem in der Weise in den Griff kriegt, dass zumindest weitere Vertragsverletzungen ungestrafter Art und Weise, wir hatten 69 in den letzten 10 Jahren und nichts ist passiert. Keinerlei Konsequenz. Aber ich glaub, obwohl wir diese Gesetze alle hatten. Ja, aber so. Die Rolle der und jetzt versuchen wir es weiterzudrehen. Und wenn man den Punkt fix The first thing. Und danach kann man gucken, was man in den weiteren Dingen macht. Die Absicht ist vorhanden. Jetzt bin ich lang genug dabei, um zu wissen, die Absicht alleine macht es nicht. Aber man sieht schon, glaube ich, eine Entwicklung da. Und man muss mal ein bisschen realistisch sein.
Aber also, die Rolle der Bundeskanzlerin ist, glaube ich, anders. Warum die Bundeskanzlerin so stark für diesen Fiskalpakt eingesetzt? Im Grunde genommen ist ja die sozusagen die Übertragung der Schuldenbremse auf alle Mitgliedsländer. Genau. Darum geht es im Kern. Ich habe bei zwei, drei Anhörungen im Bundestag mit teilgenommen. Und das sind die Deutschen, sind sozusagen nationalstaatlich doch borniert, wenn ich es mal so sagen darf. Warum? Wir sagen immer, wenn Hilfen, dann aber immer mit Disziplinierung. Und wenn Sie heute mal lesen, was jetzt die Programme sind in Griechenland. Griechenland bekommt das Geld, die 130 Milliarden, die sie jetzt brauchen zur Refinanzierung, nur wenn die Troika jetzt sozusagen dafür sorgt, dass die Programme durchgesetzt werden. Das ist Mehrwertsteuererhöhung dabei. Da ist Sozialabbau dabei, da ist Personalabbau dabei. Und da komme ich zu der Frage, und ich hoffe, dass wir dazu bald kommen. Sie können in diesen Ländern nur überhaupt über den Berg rüberkommen, wenn sie auch wirtschaftsstrukturell, Sie haben es am Anfang gesagt, wirtschaftsstrukturell was machen. Natürlich nimmt die Neuverschuldungsquote in Griechenland zu, weil gegenüber dem Abbau von Verschuldung insgesamt natürlich das Bruttoinlandsprodukt, ich habe jetzt das dritte oder vierte Jahr, haben die jetzt tiefe Minuszahlen, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Und ich sage, wenn es jetzt dazu kommt, dass der erste Schritt endlich verbunden wird mit einem Marshallplan für die Länder, für die Krisenländer, dass da Ökonomien aufgebaut werden, dass Griechenland nicht längerfristig nur eine USO-Region bleibt.
Wir haben doch Regionalbeihilfen. Wir haben doch 20 Milliarden Euro an Regionalhilfen der Europäer für Griechenland, die nicht abgerufen werden.
Ja, das ist doch klar, warum.
Warum?
Weil die Kofinanzierung nicht zahlen können.
Nein, es gibt keine funktionierenden Verwaltungen. Sie sagen doch, man muss die Verwaltung reformieren, damit die Absorptionsfähigkeit für diese Hilfen
erhöht wird. Solange es kein funktionierendes Steuersystem gibt, solange es keine funktionierenden Verwaltungen gibt, liegen 20 Milliarden Strukturhilfen in den Kassen. Sie können nicht abgerufen werden, weil niemand in der Lage ist, offenkundig ausreichende Programme zu entwickeln und so zu hinterlegen, dass das Geld fließen kann. Und da muss man doch auch irgendwann mal, wenn man Geld gibt, eine Bedingung setzen, zum Beispiel, die da lautet, schafft bitte mal eine vernünftige Verwaltung. Mhm. Treibt endlich mal irgendwelche Steuern ein. Dass die Leute das nicht mögen, ist doch völlig klar. Ja, aber die Bedingungen finde ich nicht schlimm.
Aber da steht im Fiskalpakt alles nicht drin. Das ist das Problem.
Das war jetzt in diesem Dialog auch gerade schon zu hören. Wachstumshemmende Faktoren sind ja seit neuestem oder jetzt gerade in der Gegenwart nicht nur hohe Arbeitslosigkeit oder mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Immer häufiger wird jetzt von Unsicherheit gesprochen, dass die Unsicherheit im Prinzip eigentlich auch ein konjunkturhemmender Faktor ist. Wie weit ist das dann zum Beispiel den Bereich, den Sie überblicken, dass man zwar sagt, gut, im Moment, Sie haben ja vorhin gesagt, sieht relativ gut aus, aber macht sich denn in der Industrie, im Handel da auch Unsicherheit breit, was passieren könnte auf dem EU-Gipfel, was wird aus der Fiskalunion, geht Griechenland pleite, bleiben die Unternehmer und Spanier bei der Stange?
Die Unternehmer sind so unsicher wie Sie und ich. Wie jeder in diesem Land. Ich meine, man muss ja schon ein ziemlicher Ignorant sein, wenn man nicht mitbekommt, dass die ganze Sache im Moment auf ziemlich tönernen Füßen steht und dass keiner die Lösung in der Tasche hat und dass keiner so richtig weiß, was am Ende dieses Jahres los ist. Und nichts ist schlimmer für einen Unternehmer als Unberechenbarkeit. Gerade auch volatile Märkte, schnelle Bewegungen, das ist immer sehr schwierig für ein Unternehmen, wenn sie sich nicht einstellen können. Wenn sie wissen, am Ende des Jahres ist alles 2% niedriger, dann können sie sich darauf einstellen. Ist alles 3% höher, können sich auch wunderbar drauf einstellen. Aber wenn Sie nicht wissen, was los ist, Unsicherheit ist Gift für Investitionen. Da müssen Sie sich ja nur an die eigene Nase packen, wenn einer von Ihnen 10.000 Euro haben will für eine schöne Idee, die der hat. Und Sie sind unsicher, ob er damit Erfolg hat, dann werden Sie ihm das Geld nicht geben. Und so ist es in der Wirtschaft auch. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie am Ende des Jahres 100 Arbeitnehmer mehr brauchen und ich weiß nicht, 10 Millionen Umsatz mehr machen, dann werden Sie nicht investieren, sondern werden Sie erst mal abwarten. Deshalb bricht nicht gleich alles zusammen, aber Sie werden vorsichtiger.
Ein Satz darf ich sagen. Sie haben völlig recht. Die Unsicherheit ist übrigens für mich amüsant, weil ich als Ökonom immer sozusagen die Ökonomie immer als ein sehr instabiles, unsicheres System betrachtet habe. Aber entscheidend ist ganz wichtig, das, was Sie alles gesagt haben, stimme ich zu, aber schaffen Sie auch ein bisschen mehr Perspektive und Sicherheit, vor allem für die Beschäftigten, was ihre Arbeitsplätze und ihre Entlohnung trifft. Das wird in hochgradig wieder zurückgegeben.
Aber in hohem Maße passiert.
Ja, ich sage,
in hohem Maße
passiert. Ich sage ja nur, wir brauchen
beim Jahr 2012, 2,5 Millionen
neue Leute
in Lohn und Brot. Jobs ist doch super. Furchtbarer Job.
Ganz, 2012
brauchen wir eine Initiative. Das ist der Auftrag, damit auch die Arbeitsplätze wieder verbessert werden, damit die prekären Arbeitsplätze abgebaut werden und dass eine ordentliche Entlohnung
gibt. Nehmen Sie zur Kenntnis, wir zahlen, wir haben in 2011 5% mehr Bruttolohnkosten gezahlt als im Jahr davor. Das ist ein phänomenaler Anstieg und das erklärt natürlich auch das anziehende
Binnenkonjunktur. Bei dem Phänomen, nenne ich es jetzt mal Unsicherheit bleibe, es gibt eine Studie einer amerikanischen Universität, die jetzt veröffentlicht worden ist, dass die Unsicherheit im Wirtschaftsleben volkswirtschaftlich viel größere Schäden anrichten kann als Katastrophen, die dann eben volkswirtschaftliche Werte vernichtet. Kann sich das zu einer Art Angstpsychose dann ausweiten?
Das ist ein großes Wort. Ich bin immer vorsichtig, weil wenn wir die letzten Jahre mit den ganzen Voraussagen sehen, den ganzen Prognosen, ich meine, wir sind so oft daneben gelegen. Und dann finde ich solche Forschungsergebnisse und solche Studien, ich meine, der alte Satz, Psychologie ist die halbe Miete in der Wirtschaft, der gilt ja ohnehin. Dafür muss man auch keine Studie mehr machen. So, und wenn man jetzt eine neue Studie hat und sagt, die Psychologie kann am Ende, wenn sie negativ wirkt, auch noch größere Schäden haben als ein einmaliges Ereignis, eine Naturkatastrophe, was auch immer, kann ich das glauben, weil eine Unsicherheit ist, wie Sie das sagten, Handke, ist ja dann ein schleichendes Gift, was ja dauerhaft wirkt. Und das kann natürlich über die Länge einen größeren Schaden anrichten, als vielleicht eine einmalige Eruption, also eine einmalige, sei es ein Erdbeben oder irgendwas anderes. Das ist eine Sache, das wird auch abgebucht in den Köpfen der Leute als einmalige Sache. Aber ein Unsicherheitsgefühl, was länger andauert, klar, das bestimmt es schon. Auch das Gefühl, investieren, vertrauen, bis hin zum Konsumenten gibt er wieder mehr Geld aus. Der Deutsche als Angstsparer, da kommen diese Dinge zusammen. Also die Wirkung, ich kann es mir vorstellen. Ich frage mich nur immer, wie man sowas empirisch hinterlegen will, aber da fehlt mir die Fantasie.
Oder das Thema geht ja um die Unsicherheit. Ein Satz dazu, die Unsicherheit wird, und das ist ganz wichtig für Sie, Handke, weil ich nur ein Kompliment mache an die Realökonomie. Als die Finanzmärkte mit ihren Spekulationsgeschäften noch nicht so dominant waren, hatten wir diese Art von Unsicherheit nicht. Da hat man eine relative Sicherheit, was die Ökonomie betrifft, da gab es konjunkturelle Zyklen und die Unsicherheit kommt im Kern von dem, was Sie ausgeführt haben, nämlich von der Instabilität der Finanzmärkte. Und da Stabilität reinzubringen, ist der beste Beitrag auch zu werten, höher zu werten, das, was Sie leisten in der Realökonomie.
Wenn ich mir die Unternehmensumfrage angucke, die wir jetzt gemacht haben, das können Sie am Ende, die Meinung der Unternehmer in einem Satz zusammenfassen, was die Bitte an die Politik angeht. Regelt ihr die Finanzkrise, den Rest machen wir.
So ist es, schön formuliert.
Wenn Unsicherheit in anderen europäischen Ländern aus Grund der schlechteren ökonomischen Lage noch viel weiter verbreitet?
Ich finde es ganz interessant, wir diskutieren ja, oder wir klagen auf sehr hohem Niveau, ne? Also man kann sich über die Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze in Deutschland Gedanken machen. Aber gehen Sie mal nach Spanien, wo es eine Arbeitslosenquote von 25 in der Jugendarbeitslosigkeit 50% mittlerweile gibt. Da wird das ganz anders diskutiert. Das muss man immer noch ein bisschen im Blick haben. Also so sehr ich Ihre Einschätzung teile, so sehr...
Niveau wollen wir ja nicht.
Ja, nein, aber wie gesagt, also genau, andere Staaten haben ganz andere Probleme. Und die Unsicherheit, für die ist die größte Unsicherheit, glaube ich, momentan, ob sie sich refinanzieren können. Und hier, glaube ich, sind gerade heute ein paar positive Signale ausgesendet worden. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass die europäischen Mitgliedstaaten vielleicht nicht auf dem Weg zur Wirtschaftsregierung sind, aber es zumindest mal geschafft haben, was Richtung Haushaltsdisziplin mit dem Fiskalpakt, und wir sind uns da völlig einig, die Schuldenbremse ist eigentlich das, was wir bisher noch nicht haben, weil alles andere haben wir im Prinzip im Bereich des Gemeinschaftsrechts schon geschaffen. Wenn die Schuldenbremse kommt, das scheint ein bisschen Vertrauen wiederherzustellen, und das ist wichtiger momentan als alles andere für Länder wie Spanien.
Darf ich vielleicht noch einen anderen Gedanken einbringen, was möglicherweise sich ja auch wachstumshemmend auswirken könnte, ist der Fachkräftemangel in Deutschland. Ist das ein Thema, das diese Entwicklung möglicherweise in die negative Richtung korrigiert?
Also das ist leider so. Der Fachkräftemangel ist mittlerweile bei den Unternehmen das Thema Nummer eins. Das muss man klar sagen. Noch vor der Geldbeschaffung, noch vor der Finanzierung. Ja, der Großhandel ist sehr finanzintensiv. Also das ist schon für uns ein extrem wichtiger Faktor. Aber mittlerweile in den Umfragen Problem Nummer eins: Wie kriege ich noch vernünftigen Nachwuchs? Ja, es ist einfach so. Da laufen noch ein paar Jugendliche rum ohne Job, aber realistischerweise ist das dann auch wirklich der Bodensatz, das muss man einfach mal sagen.
Als Ökonom müssen Sie fragen, warum Sie die dann, wenn die knapp sind, da stimme ich hinzu, warum bezahlen Sie die dann nicht besser? Nach der ökonomischen Theorie müssten jetzt richtig gut bezahlt werden, die Fachkräfte, weil sie knapp sind.
Die können Sie ja noch so gut bezahlen, dadurch werden es nicht mehr. Ja? Sie brauchen ja jemanden, der lesen, schreiben, rechnen kann, und wenn Sie ihn im Außenhandel einsetzen wollen, sollte er am besten auch noch ein bisschen Englisch können. Das ist ein weiter Weg bei so manchen Bewerber, bis Sie die soweit haben. Ja, aber also das ist nicht immer ja, das ist stimmt. nicht immer
eine Frage des Geldes, sondern es ist vor allen Dingen eine Frage, welches Material sie zur Verfügung haben, um die Leute an diese Jobs heranzuführen. Und dass wir da mittlerweile einen Mangel haben, ist unübersehbar. Und das ist für die Zukunft unser Hauptproblem. Wir müssen ganz klar sehen,
aber da müssen mit Sie Bodenschätzen was tun, da müssen Sie ein bisschen früher anfangen. Also Sie haben da über Jahre,
natürlich müssen wir da
die deutsche
tun.
Wirtschaft hat sich jahrelang damit ausgeruht, dass im Prinzip gerade noch mal jeder zweite Betrieb ausgebildet hat. Der Rest hat sich vornehm zurückgehalten. Daran hat sich auch nicht viel geändert. Ein Punkt. Der nächste Punkt ist, dass man natürlich, wenn man jetzt merkt, es wird knapp und Sie fangen am Ende die Kinder und die Jugendlichen mit dem Lasso an, dass man natürlich versuchen muss, das Problem auch früher anzugehen. Das beginnt mit dem ganzen Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das beginnt damit, dass man sagt, man gibt eben Frauen auch eine Perspektive im Arbeitsleben. So allmählich kommt diese Erkenntnis, aber die kommt natürlich nur aus der einzigen Perspektive heraus, weil Sie merken, ups, uns fehlen die Leute. Und jetzt müssen wir was tun, um eben junge Frauen, die Hälfte sind Frauen in der Bevölkerung. Von denen haben Sie aber nicht so viele in Unternehmen. Jetzt müssen Sie versuchen, diese gut ausgebildeten Frauen ranzuholen. In westdeutschen Großstädten haben Sie die Hälfte der Kinder unter 6 Jahren haben Migrationshintergrund. Die haben natürlich vielleicht ein Problem mit der deutschen Rechtschreibung, aber da müssen Sie auch was tun. Also die Chance, die Sie jahrelang hatten, die haben Sie auch sehr schlecht genutzt. Die deutsche Wirtschaft hat sich aus ihrer Ausbildungsverpflichtung in großen Teilen sehr, sehr zurückgezogen. Und das müssen Sie jetzt ein Stück weit aufholen. Das ist einfach so.
Also das kann ich nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, die Unternehmen haben über viele Jahre weit über Bedarf, nicht nur das Handwerk, zum Beispiel auch der Groß- und Außenhandel, weit über Bedarf ausgebildet, ja, weil uns ja auch die Politik immer darum gebeten hat. Jetzt sind wir einfach aufgrund von demografischen Veränderungen sind wir einfach in einer anderen Situation. Das ist das Problem. Und selbstverständlich, wir müssen das vorhandene Potenzial jetzt besser ausnutzen. Und hier, ich gestehen ja gerne zu, dass da die eine oder andere Sache zu verbessern ist. Aber vom Grunde her müssen wir einfach mal sehen. Wir verdienen unser Geld damit, dass wir schlauer sind als die anderen. Sage ich jetzt mal so platt, dass unsere Produkte intelligenter sind. Und dafür brauchen wir hoch ausgebildete Leute, sonst werden wir diesen knappen Vorsprung, den wir vor der Konkurrenz haben, werden wir den verlieren. Und wenn wir den verlieren, dann werden wir
noch eine, darf ich zu dem Gedanken noch eine Nachfrage an Sie stellen? Demografie, könnte das sein, durch die Entwicklung, die sich da anbahnt, dass das die Nachfrage macht, der Arbeitnehmer stärkt, höhere Löhne, weniger prekäre Beschäftigung?
Davon ist derzeit nichts zu spüren, aber ich meine natürlich, klar, der demografische Wandel stellt riesen Herausforderungen und ich sage extra, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, ich wundere mich eigentlich, als wo sind jetzt die ganzen neoklassischen Lohntheoretiker, die müssten jetzt eigentlich sagen, da müssen wir jetzt besonders viel bezahlen, aber Ihr Argument möchte ich nochmal einen Punkt verstärken. Ich habe am Institut haben wir einen großen Schwerpunkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für mittlere und kleine Unternehmen teilweise Riesenerfolge. Aber das Unternehmen, da haben Sie völlig recht, so lange gebraucht haben, das zu entdecken, dass hier ein ganz, ganz großes, wichtiges Reservoir besteht für Frauen, sozusagen die Vereinbarkeit mit ihren familiären Beanspruchungen, das ist ganz, ganz lange verschlafen worden. Deshalb haben wir jetzt Projekte, die auch finanziert werden. Einsatz des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, haben wir gestern eine große Studie vorgelegt. Ist auch interessant, dass Unternehmen, die vorwiegend von Frauen geführt werden, ökonomisch besser performt sind als andere. Das heißt also, da was zu tun, das wäre auf der Basis der Beschreibung, die ich ja nicht bestreite mit Facharbeitsmangel, aber wäre sozusagen eine Möglichkeit innerhalb des Systems zugleich auch mehr Gerechtigkeit herzustellen.
Ja auch noch Geschlechtergerechtigkeit. Jetzt soll sich die europäische Ebene ja auch noch mit Bildung beschäftigen, trotz Bildungsföderalismus. Was ist da?
Also ich höre erstmal mit einer gewissen Genugtuung, dass jetzt die Frauen sozusagen als Lösung für die Fachkräftemangel. Großartig. Aber ich glaube, dass
wirtschaftlichen
aber ich meine, ich will noch den Punkt zurück, mit dieser Aussage. Wir haben ja nun aufgrund des Bologna-Prozesses, und das ist ja eine europäische Initiative, nun unsere Studiengänge wirklich umgestellt. Ein Argument war auch über die Einführung des Bachelors, sozusagen mehr praxisorientierte Studierende ins Berufsleben zu entlassen und in der kürzeren Zeit. Da haben wir ja nun auch tatsächlich auf eine Nachfrage aus der Wirtschaft reagiert. Offensichtlich hat das nicht gereicht. Und ich denke, das Problem fängt viel früher an, nämlich in den Schulen. Und ich stimme Ihnen völlig zu, auch die Qualität unserer Studierenden hat abgenommen. Was Europa da tun kann, außer, und das kann man ambivalent sehen, Fachkräfte aus, kommen ja jetzt auch aus Spanien, aus Griechenland, die wirklich guten Leute wandern ja ab und sie kommen bevorzugt nach Deutschland.
In Deutschland wäre es ideal.
Nur das ja gut, aber wie können sie, Deutsch lernen die schnell, das Problem ist bloß, sie entziehen damit natürlich diesen Ländern das Potenzial an Fachkräften, die fehlen dann dort, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das ist also eine sehr ambivalente Geschichte.
Gut, wir sind am Ende der Sendung für heute. Die Frage war ja, ob wir an der Krise vorbeischlittern, zumindest hier in Deutschland mit etwas Glück wird das so sein. Es könnte aber auch ganz anders kommen. Wir wollen aber hier nicht als Propheten arbeiten. Dann machen wir bei der Gelegenheit eben wieder eine Phoenix-Runde zu diesem Thema. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns.